Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Marell und Alexander Lorz.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, da sind wir wieder und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr und sie auch wieder da sind.
Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen außer der Reihe, weil die Ereignisse so bedeutend waren, unsere letzte Folge veröffentlicht mit dem Rolf Töpperwien. Eine sehr beeindruckende Begegnung. Ich bin ihm das erste Mal live begegnet, live und in Farbe.
Ja, es sind ja auch nicht alle Fußballreporter so. Also ich meine, er hat ja nicht umsonst diesen einmaligen Ruf gehabt und hat ihn ja eigentlich noch immer. Er war schon eine besondere Erscheinung auch innerhalb der Sportreporter.
Und dann haben wir ja bewusst die Folge vor dem ersten Deutschlandspiel auch veröffentlicht, weil einfach der Bezug natürlich dann auch da war.
Und ja, war doch eine coole Konsequenz. Also 7-1.
Weil wir den Podcast veröffentlicht haben?
Ja, so betrachtet hätten wir vielleicht noch mehr Podcasts machen sollen, aber das ging jetzt leider auch nicht. Kleiner Disclaimer, das Spiel gegen die Elfenbeinküste ist im Moment noch nicht gespielt, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Es wird aber gespielt sein, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Also wir können leider noch nichts über das weitere Fortkommen der deutschen Mannschaft sagen.
Aber mit dem Start bist du doch zufrieden, sind wir doch ganz zufrieden. Es war doch echt solide und sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, es ist, man muss ja bekanntlich immer von Spiel zu Spiel denken. Und wir können hier zumindest mal ein gutes Spiel der deutschen Mannschaft schon mal auf dem Habenkonto verbuchen. Mhm. Und wie gesagt, ob es jetzt noch mehr in der Zwischenzeit gegeben hat, das wagen wir heute nicht zu prognostizieren.
Ich hatte jetzt die Tage in einem Geschäft eine Begegnung, da haben sich dann zwei Frauen drüber unterhalten. Auch mit mir, und die sagten, kann ich gar nicht verstehen, da war gestern, die haben schon gefeiert, hier unsere Männer, und die sind mit Corso durch die Gegend gefahren und so, also es war ein Tag nach dem Sieg. Und ich sagte nur, ja, besser jetzt, als wenn es zu spät ist. Ja.
Du musst die Feste feiern, wie sie fallen, absolut. Im Zweifel hat man halt dann einen Corso mehr, aber besser ein Corso als kein Corso.
Ich mag das, wenn die Leute sich freuen und so, das ist doch egal, ob es nur ein Spiel war oder ob es dann irgendwie schon Richtung Finale geht oder so. Wenn man sich freut, dann soll man das auch zeigen. Ich finde das gut.
Ja, und immerhin haben uns diese 7 Tore, also das, glaube ich, kann man feststellen, das wird sich jetzt noch nicht verändert haben, haben uns diese 7 Tore an die Spitze der Torschützenliste in der Geschichte der Weltmeisterschaften gebracht. Also keine andere Mannschaft hat so viele Tore bei Weltmeisterschaften geschossen wie Deutschland. Und das ist erst durch das Curaçao-Spiel passiert.
Und das, finde ich, darf man feiern.
Ja.
Also wir werden sehen, wir werden dann, weil das ist unsere letzte Folge vor der kleinen Sommerpause, die wir ja regelmäßig machen, wir werden uns dann mit ein bisschen Nachklapp, wenn überhaupt, dann hier im Podcast über die zurückliegende WM unterhalten können.
Genau, also wir gucken uns erst nochmal die restlichen Spiele an, dann gehen wir in Urlaub und dann kommen wir wieder und dann schauen wir mal, wie aktiv die WM noch im Bewusstsein der Menschen verankert ist.
Oder schnell verdrängt, je nachdem.
Eins von beidem.
Oh, vielleicht auch irgendwas dazwischen. Aber wir haben heute ein anderes Thema. Nur bevor wir da einsteigen, wollte ich einmal noch dich was anderes fragen, weil es gibt etwas, was diese Tage hochgeploppt ist, wo ich dich fragen wollte, muss ich mich aufregen?
Oh ja, die Frage hast du schon länger nicht mehr gestellt zum Beginn des Podcasts.
Was ja, wer sich nicht mehr daran erinnert, immer so ein bisschen meine Einleitung ist, wenn ich so wissen will, ist das jetzt ein Thema, das da irgendwie nur einmal kurz hochgezogen wird und dann ist es wieder weg? Oder lohnt es sich, das irgendwie zu verfolgen? War das vielleicht ein größeres oder doch ein dauerhaftes oder zumindest länger andauerndes Thema wird? KI in Politikerreden.
Also ich glaube, es wird jetzt kein Dauerthema mit Bezug auf Mario Vogt sein, den es jetzt sozusagen an der Stelle getroffen hat. Aber ich glaube, dahinter steht die grundsätzliche Debatte, inwieweit bestimmt KI unser Leben, vor allem auch unseren Austausch, also unser gesellschaftliches Miteinander. Und da tragen wir nun alle dazu bei, keineswegs nur die Politiker, sondern ich meine, jeder benutzt doch mittlerweile KI und hat Spaß daran, sich irgendwelche Texte oder auch irgendwelche Grafiken oder so erstellen zu lassen und die auszuspielen, sei es im Internet oder Freunden zu schicken oder wie auch immer. Ich glaube, die Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber, was sie selbst mittlerweile schon alles mit KI produzieren und anderen Leuten vorsetzen. Nur wenn sie dann selber sowas vorgesetzt bekommen, dann kommen plötzlich die Nachfragen. Und das wird, glaube ich, immer wieder aufploppen, also ganz unabhängig von der Causa, die jetzt gerade durch die Presse ging.
Ist bei dir das Thema jetzt in deinem Job schon vorbeigekommen? Ist es nur etwas, wo die Presse halt mal irgendwie nachgeforscht hat und ja durch diese offensichtlich Reden, durch diese Test Dinger, die es da gibt, geschickt hat. Wobei, Klammer auf, ich habe solche Plattformen oder Apps oder was weiß ich, was das ist, auch schon mal ausprobiert, um zu testen, was spuckt denn da die KI aus. Nicht die KI, sondern diese Plattform, ist das jetzt, wie viel Prozent KI-Wahrscheinlichkeit? Das war ziemlicher Müll, der da rausgeht. Entschuldigung. Aber ja. Ich habe dann bewusst auch mal einen Text reingegeben, der definitiv von mir und nicht von KI, weil er älter war, geschrieben ist und wurde trotzdem irgendwie angezeigt, 60-70% KI oder so. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe nicht die Bezahlschranken genommen. Ich habe dann das mal getestet, was so in dem For-Free-Teil ist und das mag ja einen Unterschied machen, Klammer zu.
Da werden wir so viele falsche Alarme jetzt auch bekommen, also ich meine, die KI ist auch am Ende eine fehlbare Technik und macht keinen Sinn, dass wir uns dann über ihre Fehler aufregen. Man muss zusehen, wie man mit ihr sinnvoll umgeht und auch mit dem gebotenen Misstrauen umgeht.
Klar. Ja, jetzt habe ich aber viel gequatscht und wollte dich ja eigentlich fragen, wie ist es, ist bei dir, kommt das Thema aktuell bei dir auch irgendwie um die Ecke?
Nein, aber das liegt natürlich daran, also ehrlich gesagt, wenn ich Reden halte, ich halte meine Reden sowieso immer frei. Und ich habe keine Ahnung, ob die Vorentwürfe, die ich bekomme, inwieweit die mit KI erstellt worden sind. Also wenn meine Leute gut sind, setzen sie natürlich KI ein. Das sollen sie ja auch. Aber was ich dann daraus mache in der konkreten Rede, ich meine, das ist nochmal meine Sache. Und das bestimme ich auch alleine ohne Einsatz von KI. Ich glaube, das Problem war in diesem Falle ja auch, dass da Artikel publiziert wurden, also Namensartikel nach dem Motto, das ist meine Position zu diesen Dingen und dass diese Texte halt KI erstellt waren. Aber gut, am Ende gilt ja auch da, ich meine, wenn ich mir von KI einen Vorentwurf für welchen Text auch immer machen lasse, ich meine, am Ende muss ich ihn lesen und muss ihn möglicherweise verändern und wenn ich ihn dann unter meinem Namen rausbringe, ich meine, dann ist es mein Artikel. Und auch wenn er KI erstellt ist, dann bekenne ich mich halt zu diesem Ergebnis der KI und muss dann damit leben, wenn ich dafür kritisiert werde. Aber dann sollte man mich halt auch in der Sache dafür kritisieren und nicht für die Verfahrenstechnik, die ich angewandt habe.
Ja, und ich finde, da sollten wir schon auch wachsamer werden, in welche Richtung sich Journalismus entwickelt, weil diese Differenziertheit so ja nicht erkennbar ist oder nur, wenn du da wirklich eintauchst. Du liest die Schlagzeile, das hat natürlich den Touch, da betrügt jemand und sagt es nicht. Also die so eine Schlagzeile, KI generiert, wurde nachgewiesen, aber es wurde nicht gekennzeichnet, dass es mit KI ist. Wo sind wir denn? Also dann sind wir doch voll irgendwie in diesem Betrugsverdacht und das greift ja nun definitiv dabei nicht.
Weil nein, also mit Betrug hat das ja auch nichts zu tun. Ich glaube, das Problem ist eher, dass da so ein bisschen mitschwingt nach dem Motto, ist eine Person, die sich solcher Techniken also in größerem Ausmaß bedient, inwieweit ist die eigentlich echt? Inwieweit erkenne ich sozusagen die reale Person dahinter oder habe ich da sozusagen eine KI-generierte Fassade? Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses generelle Misstrauen, das aber sicherlich daran liegt, dass wir einfach in der Gesellschaft gerade erst dabei sind zu lernen, mit KI umzugehen und dass da natürlich dann wieder alle Formen von Verschwörungstheorien ins Kraut schießen, ist normal.
Das finde ich auf jeden Fall eine spannende Zeit, die da entstehen wird und wie wir über manche Dinge diskutieren werden. Was du gerade sagst, das finde ich schon einen wichtigen Part, wenn daran deutlich wird, wie wichtig es uns ist, was so ein Politikerwort wirklich bedeutet. Ist das wirklich seins? Das ist ja dann weit mehr, als hat das jetzt ein Mitarbeiter aufgeschrieben und er findet das gut und verwendet es halt. Oder hat es die KI ausgespuckt und der Mitarbeiter verwendet. Und das ist ja dann auch nochmal ein bisschen absurd bei diesem Vorwurf, weil in der Regel ihr als Spitzenpolitiker ja, selbst wenn ihr es wollen würdet, überhaupt nicht die Kapazität, die Zeitkapazität hat, eure Reden selber zu schreiben. Die sind natürlich immer vorbereitet, ob nur von KI oder von Mitarbeitern.
Ja klar, und die Frage ist halt immer, was mache ich draus? Ich glaube, das Problem war in diesem Fall auch, dass es, ich sag mal, nicht so optimal umgesetzt war. Sonst glaube ich, hätte das auch gar nicht mit dieses Aufsehen erregt. Aber ich habe mir das nicht im Einzelnen angeschaut. Also ich kann das letzten Endes gar nicht beurteilen.
Also muss ich mich aufregen?
Nein, aufregen nicht, aber Fragen darf man trotzdem stellen, weil das Thema hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast, dass die Menschen, gerade weil wir so umgeben sind von diesen ganzen Scheinwelten, von Fake News, von irgendwelchen irgendwelchen Fehlvorstellungen, also Boost kreierten Täuschungen und jetzt kommt auch noch die KI obendrauf, dass die Menschen einfach immer mehr Sehnsucht nach Authentizität entwickeln. Also du willst wirklich noch das Gefühl haben, gerade jetzt in der Politik, dass der dir gegenübersteht, dass du den als Menschen wahrnimmst und dass dass der auch genau so ist, wie du ihn wahrnimmst, dass er sich auch so präsentiert. Und das, da glaube ich, kommt das Problem auf, dass wenn man zu viel auch nach außen erkennbar mit KI macht, dass die Menschen irgendwie das Gefühl haben, der ist irgendwie nicht mehr authentisch. Das ist, wie gesagt, nur so eine Art, wie soll ich das sagen, selbsternannter Chatbot, oder der macht sich selber quasi zu einem Chatbot. Das stimmt, das trifft jetzt nicht auf Mario Vogt, zum Gottes Willen. Also wir sind völlig losgelöst vom konkreten Fall. Aber ich glaube, das steckt dahinter. Dass die Menschen das Gefühl haben, also mit Chatbots und ähnlichen Dingen werde ich permanent und überall und von jedem konfrontiert. Und ich will, gerade in der Politik, will ich noch dieses Gefühl haben, da steht ein Mensch und den nehme ich als Persönlichkeit wahr. Und diese Persönlichkeit ist sozusagen nicht KI geformt. Aber wer weiß, wie man das in ein paar Jahren sehen wird. In ein paar Jahren wird man vielleicht alle Persönlichkeiten ablehnen, die nicht KI geformt sind, weil es einfach so ungewöhnlich und merkwürdig und ja, dann umgekehrt Misstrauen erweckend ist. Wer weiß das schon?
Bis dahin müssen wir dann offensichtlich noch durch eine Reihe von Diskussionen durch, was ich im Kern aber auch gut finde. Es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, nicht nur in der Politik, sondern wie sehen wir das, was wollen wir da, was wollen wir nicht, wobei das ja nie eine einheitliche Antwort geben wird. Was du gerade sagst, das ist natürlich auch ein fließender Übergang, weil alles, was ihr in eurem Job wie in anderen Jobs, die in der Öffentlichkeit stattfinden, auch ja sowieso schon tut. Es wird ja inszeniert. Es wird ja darauf geschaut, welche Bilder, soweit ihr das beeinflussen könnt, werden gezeigt. Aus mit welcher Art und Weise, was weiß ich, mit welchem Fotografen oder sonst. Das ist ja im Kern jetzt dann einfach nur die Fortsetzung, nur mit anderen technischen Mitteln. Bis hin zu, das ist halt so ein Bild, also du wirst dann niemals irgendwo vorm Chorhaus stehen müssen, um so ein Bild mit dir im Chorhaus, vorm Chorhaus irgendwie zu veröffentlichen und so. Bis hin zu diesen Fake-Bildern, die es jetzt in der WM gibt. Das sind neue Möglichkeiten, ist schon klar, aber es ist ja nicht im Kern, in der Frage, es ist ja nicht gänzlich neu.
Nein, das ist einfach nur, wir sind eben auf der nächsten Entwicklungsstufe der Technik und wie immer, wenn Menschen lernen müssen, damit umzugehen, dann kommen erstmal Ängste hoch. Und dabei sollte man aber nicht vergessen, dass ich glaube, langsam jeder von uns im ganz normalen alltäglichen Leben schon ständig KI einsetzt. Und also vielleicht denken wir, bevor wir dann Personen des öffentlichen Lebens irgendwie einen Vorwurf daraus machen, dass sie das auch einsetzen, vielleicht denken wir mal darüber nach, was für ein Bild wir eigentlich auch privat nach außen abgeben und inwieweit wir uns da von der KI shapen lassen.
Also ich nehme mit, ich reg mich erstmal nicht auf, aber wir müssen es doch irgendwie verfolgen und wir werden es verfolgen.
Wir werden es verfolgen, wir werden ganz bestimmt.
Und wir werden auch nicht verschont bleiben davon.
Das sowieso nicht, wie bei jeder neuen Technik. Also der Gedanke, man könnte einfach Technik verbannen, abschaffen, wieder aus der Welt schaffen, das hat noch nie funktioniert. Das wird auch in diesem Fall nicht funktionieren. Deswegen ist diese ganze Maschinenstürmerei einfach ein völlig sinnloses Unterfangen. Aber wir werden ganz bestimmt die KI auch nochmal hier im Podcast zum Hauptthema machen. Aber heute wollten wir das eigentlich nicht. Du wolltest nur wissen, ob du dich aufregen musst.
So ist es. Und das haben wir erstmal mit Stand jetzt beantwortet. Und kommen jetzt zu unserem eigentlichen Thema, das auch mit einer Schlagzeile zu tun hat. Oder dass uns eine Schlagzeile hat uns dazu gebracht, darüber nachzudenken, uns dafür zu entscheiden, eben dieses Thema für heute zu wählen. Wie war sie wörtlich? Weißt du das noch? Es war so sinngemäß die Schlagzeile, der Finanzminister macht seine Steuererklärung auch nicht selbst oder braucht einen Steuerberater. Oder
so ähnlich war sie, ja.
Wie kam es dazu?
Naja, wir haben im Kontext unseres Projekts Die Steuer macht das Amt, also wo wir mit vorgefertigten Steuererklärungen oder Festsetzungsvorschlägen auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, haben wir auch mal diese Frage überhaupt diskutiert, inwieweit erspart das möglicherweise auch den Steuerberater und wie komplex dürfen Steuerfälle sein. Da kommen wir in das Thema Vereinfachung, darüber wollen wir auch heute reden und da wurde mir einfach die Frage gestellt, oder sagen Sie mal, machen Sie eigentlich Ihre Steuererklärung selbst? Habe ich ehrlicherweise gesagt, habe ich noch nie gemacht. Habe ich schon immer vom Steuerberater machen lassen und jetzt als Finanzminister erst recht. Das ist erstens mal ein Kompliment natürlich an die steuerberatenden Berufe gewesen, die auch wirklich da eine gute Arbeit leisten. Zweitens, und das ist natürlich da nicht berichtet worden, aber das können wir hier auch mal ehrlich sagen, also selbst wenn ich meine Steuererklärung früher selbst gemacht hätte, würde ich sie heute auf keinen Fall mehr selber machen, weil ich meine, das ist, es gibt ja den schönen Spruch, der Schuster trägt immer die schlechtesten Schuhe und der Anwalt, der sich selbst vertritt, hat einen Narren zum Klienten, und so ähnliche Sprüche gibt es eigentlich für jeden Beruf, und das gilt hier natürlich auch. Also wenn ich als Finanzminister meine eigene Steuererklärung mache und ich habe einen Fehler drin, egal wie marginal oder sonst was der
zu
ist.
Zu deinem Vorteil natürlich.
Ja, nur wenn es zu meinem Nachteil ist, wahrscheinlich, der ist zu blöd, um auf seinen eigenen Vorteil zu gucken. Und wenn ich es zu meinem Vorteil machen würde, dann hieß es, der versucht sich da irgendwas zu erschleichen. Also man kann da nur in Teufels Küche kommen. Also ich würde allein deswegen in diesem Amt meine Steuererklärung immer einem Steuerberater geben, weil ich dann sage, das macht der Profi. Und ich habe, außer dass ich meine Belege rüberreiche, und die müssen natürlich akkurat sein, und sage, mach draus, was draus zu machen ist, habe ich damit nichts zu tun. Das ist eine gewisse Art von politischer Rückversicherung, kann man mal ganz offen aussprechen.
Warum zieht so eine Schlagzeile so? Also die haben sich ja nicht aus, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, dafür entschieden. Nun ausgerechnet aus dem ganzen Thema diese Aussage von dir zur Schlagzeile zu machen.
Naja, weil es etwas Persönliches ist. Ich hoffe auch, weil es mich vielleicht irgendwo menschlich erscheinen lässt. Und ja, ich wollte ja auch ein bisschen die Botschaft transportieren. Wir haben ein überkomplexes Steuerrecht. Und ich bin ja nun nicht nur Finanzminister. Ich bin ja auch noch von Haus aus ausgerechnet Professor für öffentliches Recht. Jetzt nicht spezifisch für Steuerrecht, aber Steuerrecht gehört auch zum öffentlichen Recht. Also es gibt wenige Menschen, also abgesehen von denen, die wirklich die spezifische Steuerausbildung haben. Aber nächst denen habe ich eigentlich die bestmögliche Vorbildung, um mich mit Steuersachen herumzuschlagen. Deswegen bilde ich mir auch ein, dass ich ganz gut Steuerpolitik machen kann. Und trotzdem, sage ich ganz ehrlich, ist die Steuererklärung, ist mein Steuerfall auch nicht der allereinfachste. Das hat jetzt mit verschiedenen Sondereffekten zu tun, mit denen wir jetzt vielleicht hier die Hörerinnen und Hörer nicht langweilen wollen, aber da kommen halt, also ich muss sehr viele Anlagen ausfüllen, sagen wir es mal so, zur Steuererklärung. Ich kann mich nicht mit einer Anlage begnügen, sondern da kommen so ziemlich alle Formen von Einkünften und auch von Ausgaben zum Tragen, die irgendwie relevant sind. Das wäre für mich ein unverhältnismäßiger Aufwand, mich da einzuarbeiten, trotz meiner Vorbildung, trotz meiner Vorkenntnisse. Und wenn ich das schon sage, und wenn das ehrlich gesagt sogar manche Steuerberaterinnen und Steuerberater zu mir sagen, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass unser Steuerrecht es vielleicht etwas überdreht hat mit der Komplexität und dass wir daran arbeiten sollten. Und diese Botschaft wollte ich schon auch senden, und die transportiert sich natürlich am besten, wenn man das mal an sich persönlich festmacht. Und ja, also es steht durchaus auch ein Anliegen in der Sache dahinter.
Dann lass uns da doch mal tiefer eintauchen. Deswegen haben wir es ja auch gewählt. Der Befund an sich ist ja nicht neu. Also da erzählen wir ja nicht jetzt irgendwie einen innovativen Gedanken, dass das Steuerrecht zu komplex ist. Das nehme ich mal an, sehen irgendwie alle so oder weitgehend alle so.
Ja, und es gibt auch ein ziemlich deutliches Anzeichen dafür. Ich kenne jetzt den genauen Prozentsatz nicht, aber irgendwie 2/3 oder 3/4 aller Steuerrechtsliteratur auf dieser Welt ist in deutscher Sprache verfasst. Also wenn wir in irgendwelchen anderen wissenschaftlichen Feldern oder von mir aus auch gerne in schöngeistiger Literatur auch nur die Hälfte dieser Quote hätten, was Veröffentlichungen in deutscher Sprache angeht, das hatten wir vielleicht schon mal um 1900, als wir die führende Wissenschaftsnation der Welt waren. Also dann könnten wir uns von uns zuschreiben. Und dass das ausgerechnet jetzt im Steuerrecht so ist, das ist jetzt nicht gerade ein Ausweis von, wie soll ich sagen, zukunftsfähiger Innovationskraft und, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also auf jeden Fall, das ist nicht unbedingt das, womit man sagen kann, damit setzen wir uns an die Spitze des Fortschritts.
Ich würde gerne mit dir hinter die Geschichte der Geschichte schauen. Also diesen Befund haben wir, dieses Symptom, das du gerade genannt hast mit dieser immensen Anzahl an Literatur. Was ich meine mit hinter die Geschichte schauen, was genau zeigt uns das? Warum ist das so? In der Erwartung, dass wir da auf Punkte kommen, die man sich so vielleicht nicht sofort irgendwie überlegen kann. Weil da setzt sich ja in der Regel keiner hin und sagt, jetzt haben wir mal Langeweile und jetzt ärgern wir mal die Leute und denken uns das möglichst kompliziert aus.
Genau.
Wenn du dich drauf einlässt, dann würde ich einfach gerne mal von dir wissen, wahr oder falsch. Und wenn beides wahr ist, wohin schlägt denn das Pendel aus?
Okay, versuchen wir es.
Einnehmen von Geld oder Steuerung der Gesellschaft?
Also das Steuerrecht wäre einfach, wenn wir die erste Alternative nehmen würden. Aber in unserem Steuerrecht kommt sehr oft die zweite zum Tragen. Das ist Teil der Erklärung für die Komplexität.
Woran sieht man das?
Das sieht man immer dort, wenn versucht wird, mit Steuerrecht Verhaltensanreize zu setzen. Also ich definiere ein bestimmtes gesellschaftliches Verhalten als erwünscht oder auch als unerwünscht. Schönes Beispiel sind immer, ich sag mal, alles, was sich im Bereich Umweltschutz zum Beispiel bewegt. Aber ich könnte auch sowas nehmen wie jetzt die neue Zuckersteuer, die da kommen soll, oder Tabaksteuer, also Steuer auf Genussmittel, die gesundheitsschädlich sind potenziell. Da geht es nicht nur darum, Geld einzunehmen und vielleicht teilweise gar nicht mal primär darum, Geld einzunehmen, sondern es geht um Verhaltenssteuerung. Eigentlich ist sowas wie die Tabaksteuer eigentlich eine schizophrene Steuer. Denn ich will ja auf der einen Seite, dass die Leute vom Rauchen wegkriegen. Wenn ich damit super erfolgreich wäre und keiner mehr rauchen würde, hätte ich auch keine Einnahmen mehr aus der Tabaksteuer und ein ziemliches Loch im Haushalt. Da haben wir, das ist ein wunderbares Beispiel für wirklich divergierende Ziele, also einen richtigen Zielkonflikt.
Das heißt, die Politik freut sich eigentlich, dass sie ihre eigenen Ziele nicht erreicht, weil sie dadurch
vollere
Taschen hat.
Könnte man so sagen. Nun gut, ich meine, das
nicht die Politik ist schon.
Das arbeiten wir jetzt alles mit halt aufgrund von Erfahrungswerten aus, weil wir sagen, also selbst bei allen Verhaltensanreizen, da bleibt so und so viel immer noch übrig und das schlägt sich dann in diesen und jenen Steuereinnahmen nieder. Außerdem ist natürlich eine logische Konsequenz, und das sehen wir auch wieder beim Beispiel Tabaksteuer. Je weniger die Leute rauchen, umso höher wird die Steuer, weil ich ja dann von den immer weniger verbleibenden Rauchern, damit meine Haushaltskalkulation aufgeht, immer mehr Geld nehmen muss. Also das ist so eine Art Perpetuum mobile, das sich immer weiter hochschaukelt. Es rauchen immer weniger Leute, deswegen brauche ich von den wenigen Leuten immer mehr Geld für Steuern. Dadurch rauchen wieder weniger Leute, dann brauche ich wieder mehr Geld. Ja, nur wenn wir halt irgendwann doch mal bei Null angekommen sein sollten, dann muss ich mir eine andere Einnahmequelle suchen. Aber man sieht eben auch am Zielkonflikt, und deswegen darf man es damit nicht übertreiben. In so einem isolierten Fall wie der Tabaksteuer geht das ganz gut. Aber wenn wir anfangen, ich sag mal, ganze Teile des Steuersystems auf Verhaltenssteuerung auszurichten, dann kriege ich irgendwann ein Problem mit dem, wofür Steuern eigentlich da sind. Nämlich Steuern sollen eigentlich möglichst wirtschaftsneutral einfach dafür sorgen, dass der Staat genug Geld für seine originären Aufgaben hat.
Gibt es da auch ein Beispiel, dass jetzt eine Steuererklärung von den meisten Menschen unmittelbar beeinflusst? Die Tabaksteuer ja nicht so. Gibt es auch Verhaltenssteuerung unmittelbar bei dem, was so in der jährlichen Steuererklärung von Menschen stattfindet?
Ja, was wir sehen ist, gilt ja so ein bisschen als deutscher Volkssport, das Belege sammeln. Also überall dort, wo man Dinge steuerlich absetzen kann, als Werbungskosten jetzt im weiteren Sinne, da sind wir alle dahinterher, dass wir da auch ja nichts verpassen und jeden möglichen Beleg, und wenn es 2,89 Euro sind, da schön mit auf die Liste setzen, weil uns das ja am Ende vielleicht dann 71,3 Cent bei der Steuererstattung bringt.
Da habe ich jetzt.
Das ist nur die Frage, der Aufwand, den ich betreibe, um diesen Beleg zu finden, aufzubewahren, da einzugeben, der Steuerberater oder ich selber muss das in die Steuererklärung eingeben. Wenn ich einfach mal meine Zeit mit einem entsprechenden Geldwert belege, dann käme man relativ schnell darauf, dass sich das eigentlich nicht lohnt.
Da habe ich jetzt in einer Podcast-Folge, wurde eine Steuerexpertin befragt, was ist so das Absurdeste oder das Lustigste, was ihr in der Richtung untergekommen ist. Und da erzählte sie, das war irgendwie ein Unternehmer, der unheimlich gern privat Motorrad fuhr oder fährt. Und der kam auf die Idee, könnte man das Motorrad nicht irgendwie absetzen. Hatte aber beruflich mit Motorrad nichts zu tun. Und dann kam er auf die Idee, wir könnten doch für mein Unternehmen Fotos machen, auf denen ich mit dem Motorrad zu sehen bin. Und dann könnten wir diese 15.000 Euro für dieses Gerät.
Das wurde nur zu Fotozwecken angeschafft, aber danach muss man es ja irgendwie weiter benutzen, ja.
Ja, aber es trifft natürlich auch so ein Teil, wo Einnehmen von Geld nicht nur auf Seiten des Staats zu sehen ist, sondern offensichtlich auch wir Menschen, ja, einen Ehrgeiz entwickeln, irgendwie kriege ich doch noch was hin, irgendeine Ausnahme, irgendeine Möglichkeit, von der ich nicht weiß, die doch nochmal ausnutzen, damit ich dann doch noch was wiederbekomme.
Das hat wirklich einen ganz ernsthaften Hintergrund. Ich habe auch schon Diskussionen mit Steuerfachleuten geführt, die sich auch so ein bisschen mit Verhaltensökonomie, Verhaltenspsychologie beschäftigen. Und die sagen, ich glaube, wir kriegen ein Problem, wenn wir das alles, und das ist ja die Lösung, ne, dass man typisiert, pauschaliert, dass man Dinge einfach mit irgendwelchen Festbeträgen, Pauschbeträgen belegt und sagt, damit ist das dann abgegolten. Und die sagt dann, wenn wir das zu sehr betreiben, also dann wissen die Leute plötzlich nicht mehr, was sie tun sollen, dann können sie keine Belege mehr sammeln, das ist alles sinnlos. Und dann haben sie das Gefühl, ihnen entgeht irgendwas, weil wir Deutsche, ja, das sehen wir auch, wenn wir zum Discounter gehen oder so, wir haben schon so ein gewisses Schnäppchenjäger-Gen. Und das kommt eben auch bei der Steuererklärung voll zum Tragen. Also ist jetzt nicht von mir, aber ist mir schon ein paar Mal begegnet, dass Leute das ernsthaft als Erwägung bringen, warum sie sagen, das wird in Deutschland schwierig mit Typisierung und Pauschalierung von Steueraufwendungen weiterzukommen.
Okay, das heißt also auch, Bürger könnten was dagegen haben, dass es einfacher wird.
Ja, wobei, also ehrlich gesagt, jetzt dieses Schnäppchenjägertum, das würde ich jetzt auch mit einem gewissen Schmunzeln gutieren. Das ist vielleicht so eine Seitenlinie. Aber was ein ganz ernsthafter Punkt ist, der die Menschen bewegt und der sehr deutsch ist, ist das, was ich immer die Obsession der Einzelfallgerechtigkeit nenne. Die Menschen haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie Fälle gerecht entschieden werden sollen. Und da muss idealerweise alles berücksichtigt werden. Und zwar so, wie es genau in diesem Einzelfall stattgefunden hat. Und wenn ich vereinfachen will, wie gesagt, was dann nur mit Typisierung und Pauschalierung geht, also ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, da muss man halt auch mal fünf gerade sein lassen und mit dem dicken Daumen drüber gehen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich zur Vereinfachung komme. Und dann kann ich natürlich Besonderheiten des Einzelfalls auch nicht mehr gerecht werden. Und dann ist das beispielsweise so, wenn ich so einen Pauschbetrag habe, dann muss ich eben sagen, ja, derjenige, der seine Kosten niedrig gehalten hat und den höheren Pauschbetrag absetzen kann, der macht halt ein Schnäppchen. Und derjenige, der hohe Kosten gehabt hat und die über den Pauschbetrag hinausgehen, der zahlt drauf. Das widerspricht dem unmittelbaren Gerechtigkeitsgefühl ganz vieler Menschen. Aber die Einzelfallgerechtigkeit ist der Tod der Einfachheit. Man wird nur das eine oder das andere bekommen. Entweder mache ich totale Einzelfallgerechtigkeit, dann wird es halt so komplex, wie es in Deutschland ist. Oder ich vereinfache und je radikaler ich vereinfache, umso weniger kann ich natürlich dem Einzelfall gerecht werden. Das gilt übrigens nicht nur im Steuerrecht, aber im Steuerrecht ist es besonders eklatant. Ja, und dann muss man noch sagen, dass natürlich auch diese Frage Gleich- oder Ungleichbehandlung, das ist ja auch ein bisschen sehr der persönlichen Anschauung überlassen. Also es ist ja keineswegs so, als wären wir uns jetzt alle einig, dass eine bestimmte Behandlung so einer Fallkonstellation jetzt richtig oder falsch ist. Und dann ist die Frage, wie viele Abstriche sind wir bereit, von dieser gemeinsamen Vorstellung von Gerechtigkeit zu machen? Und wir haben ja jede andere Vorstellung noch von Gerechtigkeit. Und das, was der eine einzig gerecht findet, findet der andere zutiefst ungerecht. Ja, ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass du nicht beides haben kannst. Wie es in dem schönen englischen Spruch heißt, you can't have your cake and eat it. Du bekommst entweder ein einfaches Recht oder du bekommst ein einzelfallgerechtes Recht. Du wirst kein einfaches Recht bekommen, das jedem Einzelfall gerecht wird, und umgekehrt kannst du nicht Einzelfallgerechtigkeit herstellen. Das bringt automatisch Komplexität mit sich. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich eigentlich jedes Rechtsgebiet, also nicht nur im Steuerrecht. Aber in Deutschland neigen wir halt dazu, im Zweifel uns immer auf die Seite der Einzelfallgerechtigkeit zu schlagen.
Das ist definitiv dann etwas, was sich jeder mal fragen kann. Wie viel wäre er denn eigentlich bereit, da in Kauf zu nehmen für das Ziel, dass es insgesamt einfacher würde?
Genau, doch, wir müssten Abstriche machen.
Gleichzeitig bin ich noch nicht, du hast es, glaube ich, auch gar nicht versucht, aber ich bin noch nicht so überzeugt, dass das die einzige Ursache dafür ist, dass wir, und da sind wir jetzt bei unserer Einstiegsdiagnose, dass es so komplex und viel zu komplex geworden ist.
Nee, die einzige würde ich auch niemals behaupten. Also okay. Wir haben ja auch schon eine vorhin definiert, dass wir gesagt haben, wenn man Steuergesetze zur politischen Verhaltenssteuerung einsetzt, dann bringt das auch Komplexität mit sich. Weil wenn ich einfach nur an Einnahmenerzielung interessiert wäre, so wie es in der reinen Steuerlehre der Fall ist, dann würde ich halt schauen, ja, Was für wirtschaftliche Aktivitäten gibt es? Wie taxiere ich die? Und dann kann man auch darüber reden, wie man die so besteuert, dass man die wirtschaftlichen Aktivitäten nach Möglichkeit nicht unterbindet. Also ich unterstelle, es sind erwünschte wirtschaftliche Aktivitäten. Und so setze ich dann halt die Steuer fest. Das ist zwar auch in der Ermittlung der Datenbasis nicht ganz trivial, aber vom grundsätzlichen Denken her ein sehr einfaches Schema. In dem Moment, wo ich anfange, politische Ziele, Verhaltenssteuerung, Sanktionierung unerwünschten Verhaltens und mit reinzubringen, wird es komplex. Das ist also ein Grund. Der andere Grund ist diese Einzelfallgerechtigkeit. Also ich will halt nicht, dass der eine ein Schnäppchen macht und der andere nicht alles unterbringen kann, was er doch eigentlich auch gerechterweise aufgebracht hat. Und je mehr ich diese Einzelfallgerechtigkeit Rechnung tragen will, umso komplexer wird es. Der dritte Punkt, der trifft allerdings jetzt alle Steuersysteme, der ist nicht spezifisch deutsch, ist natürlich auch, jedes Steuersystem erzeugt Ausweichreaktionen. Weil Menschen zahlen nicht gerne Steuern und deswegen versuchen sie Steuern zu vermeiden. Und dabei werden sie teilweise sehr kreativ oder auch die steuerberatenden Berufe werden sehr kreativ, das ist ja auch ihr Job. Und wenn man merkt, dass diese Ausweichreaktionen unerwünscht sind, dann reagiert man mit neuen rechtlichen Regularien, um diese Ausweichreaktionen zu unterbinden. Und das kann sich dann auch immer weiter hochschaukeln und auch auf diese Art und Weise kann Komplexität entstehen.
An einem Punkt würde ich gerne noch mal eine kleine Schleife machen, Verhaltenssteuerung. Wie weit geht Verhaltenssteuerung? Also zum Beispiel, wenn man möchte, dass Menschen im Homeoffice sind, dann erhöht man da die Pauschale oder zum Beispiel so etwas. Also worum es mir geht, dass wir irgendwie in den Blick nehmen, dass Verhaltenssteuerung, auch wenn es ein großes Wort ist, in sehr feine und scheinbar nebensächliche oder kleine Dinge gehen kann.
Total. Also wir diskutieren im Moment ja auch in der Finanzministerkonferenz über Typisierung und Pauschalierung. Und unsere Steuerabteilungsleiter haben dazu bereits umfangreiche Papiere erstellt, wo sich die Fachleute auch sogar einig sind. Und da ist man selber nur am Staunen, wenn man da sieht, was die alles so an Abschaffung von Vorschriften vorschlagen, von denen du im Leben noch nie was gehört hast. Weil es wirklich genau um, dann ist hier ein kleiner Betrag, den man für diesen Zweck absetzen kann und dort ist ein kleiner Betrag, den man absetzen kann und da wird irgendwas, was wirklich nur zur Hälfte angerechnet und. Es ist unglaublich, unglaublich viele Dinge, die sich so im Laufe der Jahre in so ein Steuersystem einschleichen. Das ist übrigens die nächste Erklärung für die Komplexität und das liegt natürlich daran an Interessenverbänden. Ich will jetzt gar nicht Lobbyistenbeschimpfung betreiben, das gehört zum demokratischen Prozess halt auch dazu. Aber natürlich versucht jeder Interessenverband auch für seine Klientel gerne irgendwie mal so eine Sonderregelung durchzubringen. Und manchmal sind sie halt damit erfolgreich und jede dieser Sonderregelungen macht das Steuerrecht auch wieder komplexer.
Das bringt mich zu einem nächsten Paar von Ideen. Unser Steuerrecht, Regelwerk der Verwaltung oder Landkarte durch historische Krisen und eingefrorene Debatten?
Ich würde sagen, je mehr ein Steuerrecht wächst und sich über viele Jahre herausbildet, umso mehr wird es Ausdruck des Letzteren, umso mehr ist es eine Nachzeichnung tatsächlich historischer Entwicklungen. Also wenn man ein Steuerrecht wirklich von Grund auf neu konzipieren könnte, nach dem Motto, wir gründen jetzt einen neuen Staat und wir brauchen ein neues Steuergesetz und es gibt keinerlei historische Vorbilder, würde mit Sicherheit nicht das rauskommen, was wir im Moment haben.
Dann folgt fast zwangsläufig die nächste Frage. Ist die Komplexität unvermeidbare Zumutung moderner Demokratien oder ist es politisches Versagen oder fehlender politischer Wille?
Haben wir noch ein paar andere Alternativen im Angebot? Ja, bis zum gewissen Grade ist diese Komplexität unvermeidlich. Also wenn wir alleine anschauen, die Vielfalt von wirtschaftlichen Tätigkeiten, die potenziell der Besteuerung unterliegen, die Vielfalt von unternehmerischen Geschäftsmodellen, das zieht natürlich logischerweise auch ein relativ komplexes Steuersystem nach sich. Also deswegen, man, glaube ich, muss sich keinen Illusionen hingeben. Also die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, das werden wir so wünschenswert, das werden wir nicht.
Wer hat das mal gefordert?
Ja, es ist, man muss ja manchmal so ein plakatives Zeichen setzen. Aber werden wir realistisch sein, das werden wir nicht erleben. Aber so komplex, wie es bei uns im Moment ist, muss es auch nicht sein. Das zeigen andere Länder, die eben auch mit wesentlich einfacheren Steuermodellen auskommen. Aber da ist vielleicht dann auch ein größerer gesellschaftlicher Konsens über die Grundlagen der Besteuerung und nicht so ein erbitterter Streit, wie er bei uns herrscht.
Was habt ihr denn jetzt vor? Ihr seid ja nun mal in der Verantwortung als Finanzminister oder zumindest habt ihr eine exponierte Rolle in diesem Komplex. Jetzt die Finanzministerkonferenz und was ihr in den Blick nehmt, um zumindest dieser überbordenden Komplexität irgendwie Einhalt zu gebieten. Was steht da zur Debatte?
Also die Zauberworte heißen wirklich eben Typisierung und Pauschalierung. Das heißt, dass wir Tatbestände, die typischerweise zum Einreichen von Belegen führen, dass wir die versuchen, mit so wirksamen Pauschbeträgen abzufangen, dass jedenfalls ein Großteil der Steuerpflichtigen, dass es sich für den gar nicht mehr lohnt, Belege einzureichen. Was uns auch wiederum die Automatisierung der Steuererklärung ganz erheblich erleichtert. Das ist sozusagen das Ziel. Ich nenne mal zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist die sogenannte Arbeitstagepauschale. Wir haben verschiedene Arten von Werbungskosten, die man absetzen kann, die aber in so einem typischen Leben einer Arbeitnehmerin, eines Arbeitnehmers anfallen. Dazu gehört die Pendlerpauschale, dazu gehört das Homeoffice oder das eben zum Beispiel das häusliche Arbeitszimmer, dazu gehört das Arbeitsmaterial, soweit man es selber kauft etc. Und das sind heute zutage alles verschiedene Beträge, teilweise pauschaliert, teilweise nicht. Man könnte die alle zusammenführen in einem großen Pauschbetrag und man sagt, für jeden Tag, den ich arbeite, wenn ich also nicht Urlaub habe, wenn ich krank bin, kann ich einen bestimmten Betrag an Werbungskosten absetzen und geltend machen. Und der ungefähr so berechnet ist, dass er, ich sag mal, einem durchschnittlichen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer gerecht wird. Das wäre eine Möglichkeit. Ein anderer Punkt, das ist jetzt mehr eine Verfahrensvereinfachung, ist, dass wir zum elektronischen Einreichen von Spendenbescheinigungen kommen. Das hört sich jetzt für denjenigen, der nicht damit vertraut ist, wahrscheinlich sehr merkwürdig an. Aber es ist im Moment so, man kann ja Spenden an gemeinnützige Organisationen absetzen, ist ja auch gewollt, weil Verhaltenssteuerung, wir wollen ja, dass an gemeinnützige Organisationen gespendet wird. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man die Verhaltenssteuerung auch nicht umgehen kann. Also das schlägt sich typischerweise auf der Ausgabenseite nieder. In vielen Steuererklärungen, gerade von Arbeitnehmern, Arbeitnehmern, Rentnerinnen, Rentnern, ist das der einzige Punkt, der die Einreichung von Belegen erfordert. Weil die ganzen Quittungen von den gemeinnützigen Vereinen müssen eben eingereicht werden. Wenn man das automatisieren könnte, indem man sagt, das findet alles elektronisch statt, wird von den gemeinnützigen Organisationen automatisch ans Finanzamt gemeldet, dort automatisch berücksichtigt, könnte man den wahrscheinlich vielen Menschen viel Arbeit ersparen und die Steuererklärungen entsprechend automatisch prozessieren. Und auch das ist zum Beispiel so ein Punkt, über den wir diskutieren.
Klingt ein bisschen nach, okay, wenigstens an einzelnen Stellen machen wir was.
Ja, wird auch so passieren. Also wird vielleicht unser Steuersystem nicht revolutionieren, aber wenn wir die Komplexität ein bisschen reduzieren, können, ist ja auch schon was gewonnen.
Trotzdem frage ich dich jetzt zum Schluss. Ich weiß, du magst solche Fragen nicht wirklich, weil du sagst, das wird es ja nicht sein. Trotzdem, du musst jetzt. Wenn du alles beiseite wischen könntest und wirklich die Möglichkeit hättest, alles von Grund auf neu aufzubauen, auf welche drei Prinzipien würdest du auf keinen Fall verzichten?
Ja, das Grundprinzip der Besteuerung ist natürlich die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Also das ist klar. Ich meine, wer mehr verdient, soll auch mehr beitragen. Das zweite Grundprinzip ist, dass ich die Kosten, die ich aufwenden muss, um meine Einkünfte zu erzielen, dass ich die auch geltend machen können muss. Weil sonst, ich meine, wird die Arbeit ja irgendwann zum Privatvergnügen. Oder das Geld verdienen und dann fangen Leute sich irgendwann an zu fragen, warum mache ich das denn eigentlich noch? Und das dritte Prinzip, dann muss ich jetzt überlegen, das dritte Prinzip, wie wir Besteuerung herbeiführen können, ja, ich würde sagen, das dritte Prinzip ist nach Möglichkeit, die Neutralität der Besteuerung herzustellen. Das heißt eben nicht ein Wertigkeits- oder Unwertigkeitsurteil über bestimmte Arten der Einkunftserzielung oder bestimmte Arten von Tätigkeiten zu fällen. Also ich lasse natürlich kriminelle Aktivitäten weg, ne? Das ist klar. Also wer mit Drogenhandel sein Geld verdient, also da soll der Staat nicht neutral sein. Es gibt bei den Einkünften, die erlaubtermaßen erzielt werden, sollte es keinen Unterschied geben nach dem Motto, da gibt es irgendwie saubere und weniger saubere Einkünfte.
Würdest du sagen, dass das jeweilige Steuerrecht eines Landes, wenn man sonst nichts wüsste, und man wüsste auch nicht, welches Land es geht, aber wenn man nur das Steuerrecht irgendwie auf den Tisch gelegt bekäme, dass man dann unheimlich viel ablesen könnte, was für eine Art von Gesellschaft das ist?
Ja, das glaube ich schon. Also sicherlich nicht alleine, aber so ein paar Hinweise würde das Steuerrecht schon geben. Also vielleicht auch ganz generell die Frage, welche Rolle Geld in dieser Gesellschaft spielt, welche Rolle Neid in dieser Gesellschaft spielt, welche Rolle vielleicht auch Solidarität andererseits in dieser Gesellschaft spielt. Ich glaube da, ich weiß nicht, ob es dazu irgendwelche Untersuchungen gibt, das wäre eigentlich mal hochinteressant. Aber ich glaube schon, dass man da so eine Grundidee bekommen kann über die Art und Weise, wie auch die Bürgerinnen und Bürger ihrem Staat gegenüberstehen und auch wie viel Vertrauen sie ihrem Staat entgegenbringen und inwieweit das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern vielleicht möglicherweise eher von Misstrauen geprägt ist.
Und das heißt auch, wenn wir wirklich mal dahin kommen wollen, dass unser Steuersystem weniger komplex ist, dann dürfen wir Bürger vielleicht auch an unserer Einstellung zu Steuern ein bisschen was verändern.
Ja klar, ich meine, Steuern sind am Ende notwendig, damit unser Gemeinwesen funktioniert. Und deswegen sollte es kein Volkssport sein, zu versuchen, sich diesen Verpflichtungen für das Gemeinwesen so weit wie irgend möglich zu entziehen. Sondern es sollte schon jeder auch das Verantwortungsgefühl haben, dass er seinen Beitrag leistet. Wobei, da sind wir da, jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz, wie hoch dieser Beitrag gerechterweise ist, da fängt die Diskussion dann natürlich sofort an.
Ja, das auch. Und je mehr Möglichkeiten es gibt, irgendwie, also da fördert das System ja auch dann selbst genau diese Anti-Haltung eigentlich. Ja. Wenn es die Möglichkeiten gar nicht gibt, dann gibt es diesen Sport auch nicht.
Deswegen sagen ja auch manche, und ich meine, das hat ja mal ein Kandidat für das Amt des Bundesfinanzministers vor 20 Jahren noch propagiert, der gesagt hat, lass uns eine Flat Tax machen. Einen relativ niedrigen Steuersatz, der aber dafür auf alle Einkünfte greift, oberhalb eines bestimmten Levels und gegen den es keine Absetzungsmöglichkeiten mehr gibt. Sondern sagt man wirklich radikal, was du an Kosten hast, ist deine Sache. Dafür ist der Steuersatz entsprechend niedrig, aber den Steuersatz zahlt jetzt wirklich jeder und zwar auf alles.
Wer hätte sofort was dagegen?
Der besagte Mensch, das war Paul Kirchhoff, damals 2005, glaube ich, von Angela Merkel für das Amt des Bundesfinanzministers vorgeschlagen wurde. Der ist in der Öffentlichkeit geschlachtet worden für diesen Vorschlag.
Das heißt, wer ist das dann in dem Fall, die Öffentlichkeit? Also wer hat richtig konkret was dagegen?
Oh, der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat ihn dann als Professor aus Heidelberg abqualifiziert.
Warum?
Weil es ja nicht gerecht war. Dann zahlen ja die Reichen genauso hohen Steuersatz.
Aber wir haben doch heute sehr eindrücklich gelernt, dass das gerecht ja gar nicht existiert.
Ja, aber diese Einsicht versuchen wir zu vermitteln, aber die ist nicht besonders weit verbreitet. Also deswegen propagiert auch niemand mehr die Flat Tax, mich eingeschlossen, weil es ist sinnlos. Wir würden eine vollkommen sinnlose Prinzipiendiskussion über Gerechtigkeit bekommen, aus der es keine Lösung, keinen Ausweg gibt.
Und wir sind wieder dabei, festzustellen, wir fesseln uns selbst.
Ja.
Ohne Not, weil das ist nur unsere Gedankenkonstruktion. Die wir da, also nur, ne? Verstehst du, wie ich das meine?
Aber wie sagte der alte Adenauer immer so schön, du musst die Menschen nehmen, wie sie sind, weil andere gibt's nicht. Und dazu gehören auch all die Vorstellungen, die die Menschen halt nun mal mitbringen, auch die Gerechtigkeitsvorstellungen.
Das schließt aber nicht den fundamentalen Glauben daran aus, dass Menschen sich verändern können.
Ja.
Auch wenn es schwer ist.
Das stimmt.
Es ist recht bei sich selbst, das ist schon klar.
Ja, aber man muss sozusagen wissen, wenn man so ein dickes Brett bohren will, muss man wissen, wo man anfängt zu bohren und man sollte auch eine ungefähre Ahnung davon haben, wie dick das Brett ist.
Jetzt kommt der Politiker, der Taktiker, der Kämpfer und ja, so ist es noch. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, irgendwie einen Eindruck zu vermitteln, dass da doch mehr drinsteckt in so einem Steuerrechtsfeld, als man vielleicht so denkt und irgendwie tiefer gehende Fragen dahinter liegen können.
Ja, und mein großer Wunsch wäre, ich hätte gerne heute ein doppeltes Verständnis geweckt. Nämlich erstens dafür, warum das mit dem einfachen Steuersystem nicht so einfach ist. Also ein gewisses Verständnis dafür, warum unser Steuersystem so komplex ist, wie es ist. trotzdem gleichzeitig auch ein Verständnis für die Versuche, hier zu einer Vereinfachung zu kommen, auch wenn man dafür dann an anderen Stellen Abstriche machen muss. Aber das brauchen wir, um uns auch bis zum gewissen Grade aus den Fesseln zu befreien, die wir uns in all den Jahren selbst angelegt haben. Und insofern steht das Steuerrecht auch wieder exemplarisch für ganz viele andere Bereiche unseres politischen und gesellschaftlichen Systems.
Das schicken wir jetzt erstmal in die Sommerpause.
Genau. Und freuen uns, wenn ihr nach der Sommerpause wieder einschalten würdet.
So ist es. Wir hoffen, auch ihr habt ein bisschen Pause. Genießt hoffentlich das tolle Wetter. Ja, und dann geht's munter weiter, wenn du wieder zurück bist. Und
also so ab Mitte August.
Eine gute Zeit bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.